Letztens habe ich in einer Zeitung etwas gelesen, das hat mich wirklich etwas, ja, fast ohnmächtig gemacht. Da haben sie eine Umfrage in den USA ausgewertet und sind zum Ergebnis gekommen, dass in den USA die Religiosität, vor allem auch die christliche Religiosität, ganz stark nachgelassen habe. Und diese Umfrage ist so krass, dass man anzweifelt, ob das überhaupt stimmen kann. Weil dieser Wert wirklich so viel tiefer ist als noch vor Jahren. Und da habe ich gesagt, ja, hoffentlich ist es ein Fehler, aber das ist ja verrückt. Und wenn wir auch hier in der Schweiz, in den westlichen Ländern manchmal das Christentum sehen, wie es immer mehr zurückgedrängt wird, auch von den Werten her, das schmerzt. Und da frage ich mich manchmal auch, wohin führt das? Aber wir haben ja die Offenbarung, wir haben Matthäus 24, die uns ja erklären, wie das geht, aber verstehen wir denn das auch wirklich? Und ich kann einfach nicht glauben, dass die christliche Gemeinde einfach so abnimmt gegen die Endzeit hin. Es gibt ja solche Auslegungen, oder? Ich persönlich glaube, dort, wo der Schatten grösser wird, dort wird auch das Licht grösser. Ich persönlich glaube, dass sich gegen die Endzeit hin, wo wir ja schon mittendrin sind, aber dass da nicht nur die Dunkelheit zunimmt, sondern eben auch das Licht. Und die Menschen werden sich immer mehr entscheiden müssen, wo sie denn dazugehören wollen. Ich habe mich gefragt, wenn das so ist, was hat denn Jesus für einen Plan? Und diese Frage habe ich auch etwas als so Heilsarmee-Leiter, als sogenannter Divisionschef. Da muss ich manchmal mit meiner Frau zusammen nach Bern gehen und da wird dann darüber diskutiert, was für eine Strategie das kirchliche Werk der Heilsarmee habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Strategien, ganz ehrlich, interessieren mich nicht so verrückt. Ich gebe es zu. Was mich aber interessiert, jetzt merkt ihr, weshalb ich mich so zu Hause fühle. Was mich aber interessiert, ist die Strategie, die Jesus Christus hat. Das interessiert mich brennend. Und da will ich euch jetzt hineinnehmen. Und ich habe mir da wirklich viel vorgenommen. Der Titel lautet «Vom unwissenden Sklaven», der keine Ahnung hat, was Jesus eigentlich macht, zum wissenden Freund. Das Skript könntet ihr übrigens da herunterladen, markusbrunner.faith, da / staunen. Dort einfach der oberste Eintrag ist, wäre dann das Skript für zu Hause. In unserer Beziehung zu Jesus gibt es eine Beziehungsordnung und eine Beziehungsfreude. Das ist das Erste, was wir lernen müssen, um überhaupt mit Jesus in eine Strategie hineinzugehen. Ich lese aus Johannes 15, 9 bis 11. Wir werden einfach diesen Bibeltext, den ich ja vorher da gezeigt habe, also Johannes 15, 9 bis 17, aus diesem Bibeltext entnehme ich die Strategie. Johannes 15, 9 bis 11. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt, sagt Jesus. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dieses Bibelwort finde ich gar nicht so einfach zu verstehen, weil wir hier Gebote haben. Jesus sagt, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe. Was sind das für Gebote? Ich habe da nachgeschaut im Johannesevangelium. Und Jesus meint mit den Geboten seines Vaters immer konkrete Anweisungen des himmlischen Vaters an ihn. Zum Beispiel, dass er ans Kreuz gehen soll. Das ist eine solche Anweisung. Und deshalb bin ich überzeugt, dass Jesus mit «Wenn ihr meine Gebote haltet», nicht an die mosaischen Gebote denkt, sondern er meint seine spezifischen Anweisungen an uns Christen. Hier ist die Stimme des Hirten, die wir im Neuen Testament geschrieben haben, die sollen wir aufnehmen, damit wir dann die Stimme des Heiligen Geistes, die direkt in unser Herz kommt, dann auch einordnen können, richtig einordnen können. Also, wir sind mit Jesus in einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung. In dieser Beziehung geht es darum, dass sein Wort meine Gebote sind. Das ist die Beziehungsordnung. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. In unserer Beziehung, in unserer Liebesbeziehung mit Jesus, da gibt es einen Chef. Und das ist Jesus. Das ist die Beziehungsordnung. Und er sagt, wenn ihr meine Gebote, also meine Anweisungen, meine Hirtenstimme, wenn ihr auf die hört und das tut, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Das heißt, diese Beziehungsordnung geht in eine Richtung. Es ist der Hirte, der uns vorangeht. Und wenn wir da auf seine Stimme hören und dieser Stimme folgen, dann bleiben wir in seiner Liebe. Glauben ist immer im Fluss. Jesus führt, er ist der gute Hirte. Und dann bekommen wir den Heiligen Geist für Gottes Pläne, für die Pläne, die Jesus Christus mit uns hat. Das ist auch sehr wichtig zu verstehen. Dieser Heilige Geist, der kommt nicht einfach für deine Projekte. Der kommt nicht, damit du noch etwas mehr Wohlgefühl hast. Sondern der kommt für die Pläne, die Jesus mit uns hat. Und wir können sicher sein, diese Pläne werden uns immer wieder herausfordern. Aber der Heilige Geist ist auch ein Geist der Freude. Deshalb werden wir Beziehungsfreude erleben. Jesus sagt, ich sage euch das, damit meine Freude in euch völlig werde. Der Heilige Geist in uns, das ist Gottes Freude. Das ist nicht nur Gottes Liebe, sondern das ist auch Gottes Freude. In Galater 5, 22 bis 23 wird die Frucht, die Eigenschaften des Heiligen Geistes aufgezählt. Die erste ist Liebe, die zweite ist Freude. Und dann sagt... Dann habe ich den zweiten Punkt, Entschuldigung, die Beziehungsordnung von Jesu Anweisungen. Entschuldigung, die Beziehungsordnung wird von Jesu Anweisungen an uns bestimmt. Also Jesus sagt, wo es lang geht. Und da haben wir das ganze Neue Testament, das uns eben das offenbart. Global offenbart und der Heilige Geist macht uns das dann gross in unserem Herzen. Eine Anweisung sticht besonders hervor. Wir sollen einander lieben. Das ist eine gute Strategie. Ich lese einfach weiter in diesem Text. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Dieses Gebot führt er schon in Johannes 13, 34 ein. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Größere Liebe, sagt Jesus, hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Er hat sein Leben für uns hingegeben, aber nicht nur für seine Freunde, sondern für die ganze Welt. Was die Bibel im 1. Johannesbrief uns dazu aufruft, ist, gebt eure Leben für eure Freunde hin, für eure Mitchristen. Also dieses Gebot, einander zu lieben, das geht ziemlich weit. Weil wir die Beziehungsordnung kennen, sind wir nicht mehr unwissende Sklaven, sondern wissende, Freunde, Gesandte, Fruchtbringende. Jesus sagt dann weiter, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Wow. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch gesetzt, dass ihr hingeht. Glauben ist immer im Fluss, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Hier kommt schon wieder. Wir sind jetzt also Wissende und Jesu Freunde. Ja, wir wissen vieles. Im Neuen Testament, da gibt es vieles zu lesen, vieles zu lernen. Eine Anweisung sticht immer wieder hervor. Wir sollen einander lieben. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn es um Wissen geht, weil Jesus ja sagt, ihr seid meine Freunde, denn ich habe euch eingeweiht in meine Pläne. Ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater im Himmel inspiriert bekommen habe. Jetzt sind wir Wissende, da müssen wir sagen, naja, wie viel Wissen ist denn genug, dass ich ein Wissender bin? Kaum jemand wird den Überblick haben über alles, was uns Jesus geboten hat. Niemand wird den Durchblick haben in alles, was Jesus geboten hat. Aber alle können ganz einfach merken, wahrnehmen, realisieren, lernen, dass Jesus ein neues Gebot gegeben hat. Und das ist, dass wir einander lieben. Das ist dieses eine neue Gebot. Ich denke, dass er schon an viel mehr Gebote denkt. Also er denkt ja an seine Stimme, die uns gelehrt hat, wie wir leben sollen. Aber interessant ist schon, dass er dieses eine Gebot im Johannesevangelium so sehr betont. Das erste Mal kommt es in Johannes 13, 34 bis 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Erkennt ihr die Strategie? Die Strategie fängt an in der christlichen Gemeinschaft, in der christlichen Einheit, die sich bewusst ist, so wie wir miteinander umgehen, so wird die Welt entweder glauben und erkennen oder eben nicht. Das Evangelium ist geschrieben, die Welt liest das Evangelium in der Regel nicht. Aber sie ist sehr empfänglich für eine Demonstration des Evangeliums. Wenn sie das Evangelium sehen kann, und wie kann man denn das Evangelium sehen, dieses Evangelium der Liebe, als daran, dass die Nachfolger von Jesus einander lieben? Ist das nicht irgendwie logisch? Und jetzt sagt Jesus also, wenn wir einander lieben, dann werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und in Johannes 17 betont er das noch einmal völlig neu. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Also er bittet nicht nur für die Apostel, das ist dann im Garten Gethsemane, am Vorabend der Kreuzigung. Also Johannes 13 ist auch am Vorabend der Kreuzigung, aber noch etwas früher. Aber hier im Garten Gethsemane. Und Jesus sagt, ich bete nicht nur für die Apostel, sondern für alle, welche durch ihr Wort an mich glauben. Das sind wir. Ab für uns gebetet. Schon irgendwie interessant, okay, er hat für uns gebetet. Für was hat er dann gebetet? Damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir, sagt Jesus, und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Ich nenne das die charakterliche Herrlichkeit. Wenn wir an Einssein denken, da denken manche Christen an theologische Disputs. Irgendwie, wie siehst du das ganz genau mit der Entrückung? Wann kommt jetzt die? Oder wie ist es ganz genau mit dieser Dreieinigkeit? Hat man sich relativ bald in der frühen Christenheit sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Das gab Disputationen. Und das hat natürlich die Einheit auf die Probe gestellt. Aber ich bin nach 30 Dienstjahren zum Schluss gekommen. Einheit ist in erster Linie Charaktersache. Man kann schon lehrmäßige Unterschiede hervorheben. Natürlich, das kann man. Macht man lieber, als zu sagen, jetzt habe ich ein charakterliches Problem. Es ist einfacher, wenn man irgendeine Lehre vorschieben kann. Aber ich bin wirklich zur Überzeugung gekommen, es liegt am Charakter. Und wenn Jesus hier sagt, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien. Also das ist die Herrlichkeit des Heiligen Geistes, die uns Jesus Christus schenkt, auf dass er unseren Charakter prägt, auf dass unser Charakter herrlich werde, damit wir in dieser Einheit leben können. Dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das ist die Strategie, die Jesus verfolgt. Wir sollen eins sein, wir sollen einander lieben. Und dann wird die Welt durch den Anschauungsunterricht, den wir da weitergeben, glauben und erkennen. Es ist wichtig, dass dieses Einssein, das ist nicht ein Insider-Club. Ich spreche nicht von dem. Das ist nicht so eine fromme Bubble, wo alle sagen, das ist so schön hier, bis wir uns übereinander aufregen. Das kommt früher oder später in jeder Bubble, oder? Nein, sondern das ist eine Gemeinschaft, die sich bewusst ist, was wir hier leben, wird die Welt früher oder später realisieren. Früher oder später sehen. Und das wird entscheidend sein, ob die Welt glaubt und erkennt. Oder eben nicht. Vielleicht sagt ihr jetzt, ja okay, also Markus, ja okay, aufgrund von diesem Wort kann man das ja so auslegen. Aber wo hat sich denn das gezeigt? Ja, zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Da steht, es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen, das wollen wir doch, durch die Apostel. Und dann heißt, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Ja, was hat denn das mit dem einen, mit diesen Wunden zu tun? Ja, das ist diese Einheit. Da, wo diese Einheit gelebt wird, da offenbart sich offensichtlich der Heilige Geist. Und Einheit leben ist wiederum eine Offenbarung des Heiligen Geistes, weil wir das ohne ihn ja gar nicht können. Wir brauchen seine charakterliche Herrlichkeit. Dann Apostelgeschichte 2, 46 und 47, geht das schnell durch. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und dann weiter unten. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Offensichtlich haben die damaligen Zeitgenossen Anschauungsunterricht bekommen. Aha, wow, das ist Liebe. Oder dann, die Menge der Jünger aber, die gläubig geworden war, ein Herz und eine Seele. Und dann, und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Diese Einheit und das Wirken des Heiligen Geistes, das gehört zusammen. Damit die Welt erkennt und glaubt. Also, unsere Gemeinschaft, unser Einssein, unser Einanderlieben zielt auf die Welt. Ich würde dem sagen, missionarisch leben und lieben. In der christlichen Gemeinde, in der Heilsarmee. Damit die Welt erkennt und glaubt. Hier noch diese Worte, andeutungsmäßigen Stichworten. Einander lieben, daran werden alle erkennen. Und eins sein, damit die Welt glaube, damit die Welt erkenne. Und hierin sehe ich die Strategie von Jesus Christus. Es ist natürlich nicht eine Strategie, die man so, ja, wo man so sagen kann, das ist jetzt da diese, das ist die Mission, das ist die Vision, das sind die Werte, die wir uns noch geben. Natürlich hat es viele Werte. Es ist einfach die Strategie, die Jesus uns sagt. Und irgendwie ist es, eigentlich klingt das mega einfach. Wahrscheinlich klingt das fast ein bisschen zu einfach für uns. Ich kann mir sonst anders nicht erklären, weshalb wir Christen uns so schwer tun, diese Strategie in den Kopf zu kriegen, geschweige denn ins Herz. Weshalb machen wir uns so viele Gedanken über Strategien, wenn uns Jesus ja seine Strategie gezeigt hat? Wenn wir jetzt nur dieses eine Wort hätten, wo Jesus sagen würde, dann wird die Welt erkennen, dann wird die Welt glauben. Und wir vorher nicht wissen, was er gesagt hätte, dann würden wir rätseln. Jahrhundertelang würden wir darüber nachdenken, was hat er nur gesagt, wenn wir das nur wüssten. Wir würden ja so gerne die Welt erreichen. Und er hat es uns gesagt. Wir sollen durch die charakterliche Herrlichkeit des Heiligen Geistes einander lieben und eins sein. Hey, einfach seine Warnung. Das hat nicht mit, so mit Superharmonie zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass wir keine Konflikte hätten. Oh, die erste Gemeinde, die Urgemeinde, hatte Konflikte. Es hat aber damit zu tun, dass wir einander vergeben. Und damit komme ich zum Schluss. Zum Unser Vater Gebet. Wenn ja die Strategie von Jesus Christus so fundamental wäre, dann müsste sie ja im Neuen Testament immer wieder aufploppen. Und ich kann sagen, jawohl, das macht sie. Auch zum Beispiel im Unser Vater Gebet. Wir kennen dieses Gebet und ich will es nachher dann auch mit euch beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Und jetzt kommt unser einziges Versprechen im Unser Vatergebet. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und dann beten wir interessanterweise und führe uns nicht in Versuchung. Könnte das vielleicht heißen, führe mich bitte möglichst wenig in Situationen, wo ich vergeben muss. Ich finde, das könnte man damit sehen. Oder führe mich nicht in Situationen oder bewahre mich davor, dass ich nicht vergebe vor dieser Bitterkeit, die das Ende meines Glaubens wäre. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Und da kommt so ein Zusatz, der ist nachbiblisch. Ich habe überhaupt nichts gegen diesen Zusatz. Schade ist nur, dass er uns davon ablenkt, was nach dem Unser Vater eigentlich Jesus ganz genau gesagt hat. Nämlich das. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Ich bin der Meinung, das hat sehr viel mit einander lieben und Einssein zu tun. Denn es ist einfach so, einander lieben und Einssein leben bedeutet, dass wir als Glaubensfamilie leben. Und die Glaubensfamilie, die verletzt einander immer wieder. Das gehört halt leider einfach auf diesem Planeten namens Erde. Wir sind noch nicht im Paradies. Wenn diese charakterliche Herrlichkeit des Heiligen Geistes uns immer mehr prägen wird, dann werden wir immer weniger Menschen verletzen. Aber wir werden ganz sicher weiterhin verletzt werden. Und deshalb ist es entscheidend wichtig, dass wir dann immer wieder vergeben. Weil diese Vergebung ist ein Fluss, der durch uns hindurchgeht. Wir empfangen diese Vergebung und wir geben sie weiter. Und wenn du diese Vergebung nicht weitergibst, dann stockt dieser Fluss. Und dein Glauben stockt. Deshalb, und führe uns nicht in Versuchung, dass ich diesen Fluss stoppe, sondern erlöse mich von dem Bösen, von dieser Bitterkeit, von dieser Nichtversöhnung, die das Ende meines geistlichen Lebens wäre. Das ist ein Gebet, dir kommt zur Sache. Halleluja! Und ich will auch jetzt zur Sache kommen und ich will alle einladen, die jetzt wie gemerkt haben, wow, ach, Glaubensfamilie, Verletzungen, die Bibel spricht auch davon, ertragt einander und dann Verletzungen. Wenn du wüsstest, was ich schon alles erlebt habe, Markus. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich habe auch schon manches erlebt. Und will aber nie behaupten, dass ich irgendwie die tiefsten Tiefen erlebt habe. Denn ich bete ja und führe mich nicht in Versuchung, oder? Ich will das gar nicht. Aber manche von uns haben wirklich Tiefen erlebt. Von diesen Angriffen, von diesen Verletzungen. Und das schmerzt. Und oft braucht es auch einen ganzen Prozess. Aber was diesen Prozess in Gang setzt, ist eine Entscheidung. Und es ist die Entscheidung, ich gebe die Vergebung von Jesus Christus weiter. Ich lasse diesen Fluss fließen durch mein Leben. Und Christen, könnte man ja meinen, die verletzen nicht so stark. Leider erleben wir es oft als Gegenteil. Wir haben viel größere Erwartungen aneinander. Und wenn wir dann verletzt werden, dann schmerzt es umso mehr. Und deshalb ist Vergebung zu diesem Thema eins sein, einander lieben, das ist so wichtig. Da kommen wir nicht daran vorbei. Und wenn du jetzt realisierst und merkst, hey, wow, ja, jetzt kommt mir gerade eine Situation in den Sinn, wo ich mich entscheiden sollte zu vergeben. Dann bitte ich dich, dass du jetzt nach vorne kommst und dieses Unser Vater hier vorne betest. So einfach als ein Zeichen vor dieser Versammlung und als ein Zeichen vor dem himmlischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Ich entscheide mich, ich will vergeben. und zwar auch den Christen. Auch wenn sie dieses und jenes nicht hätten tun dürfen. Auch wenn ich da übervorteilt wurde. Auch wenn diese Gerechtigkeit nicht wiederhergestellt worden ist, bin ich bereit zu vergeben, weil Jesus mir vergeben hat. Ich bete und dann können diejenigen, die sich da entscheiden, die realisieren, oh ja, jetzt das, genau das will ich jetzt vergeben. Ich entscheide mich, das zu vergeben. Bitte ich euch nachher nach vorne zu kommen. Herr Jesus Christus, wir kommen mit großer Ehrfurcht zu dir. Du bist am Kreuz für uns gestorben, damit wir Vergebung empfangen. Und einander lieben, eins sein, bedeutet nichts anderes, als dass wir in diesem Fluss der Vergebung uns bewegen. Und immer wieder diese Vergebung aufnehmen und diese Vergebung immer wieder weiterfließen lassen. Und Herr Jesus, genau das wollen wir heute Morgen praktizieren, einmal mehr. Und deshalb bitte ich dich, dass du die Herzen jetzt berührst durch deinen Heiligen Geist. Und da, wo Entscheidungen vielleicht zum ersten Mal oder auch zum zehnten Mal gefällt werden, da bitte ich dich, dass du diese Seelen jetzt rufst, zu dieser erlösenden Vergebung, die sie freimachen wird. Freimachen wird auch von diesen Verletzungen. Das bete ich im Namen von Jesus Christus. Und jetzt bitte ich dich, wenn du das, ich bitte dich im Namen von Jesus, wenn du jetzt solche Situationen vor dir hast, in deinem Herzen aufkommen, komm nach vorne, einfach hier nach vorne. Du kannst hier einfach hinstehen und wir werden nachher alle miteinander das Unser Vater beten. Es geht um eine Entscheidung, die du fällst. Herr Jesus, wir sagen dir Danke, dass wir in diesem Gnadenfluss stehen dürfen. Du hast alles bewirkt. Du hast am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Und von deinem Kreuz leben wir. Im Schatten deiner Gnade, deines Kreuzes, bewegen wir uns. Auch gerade jetzt. Und ich segne diese Menschen, die hier nach vorne gekommen sind, um Ausdruck zu geben für eine Entscheidung, die sie jetzt gefällt haben. Du siehst diese Situationen dahinter, Herr Jesus. Du siehst ihr Herz. Und ich sage dir Danke, dass sie diese Entscheidung gefällt haben. Und ich bitte dich, dass du sie da weiterführst. Ja, dort, wo ein Prozess der Vergebung angesagt ist, dass sie in diesem Prozess der Vergebung weitergehen und dort, wo es einfach angesagt ist, zu vergeben und loszulassen, in einem Mal, wo das möglich ist, in einem Mal loszulassen, dass sie einfach loslassen. In Jesu Namen. Amen. Jetzt beten wir miteinander, dass unser Vater, bitte euch hierzu aufzustehen. Und wenn wir dann beten und vergib uns unsere Schuld, nehmen wir das so an. Und wenn wir sagen, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, dann lade ich euch ein, so zuerst die Fäuste zu machen und dann die Fäuste nach unten loszulassen. Und dann lässt du los. Lässt du es gehen. Und wir beten das langsam, nicht in diesem typischen Rhythmus, aber wir kommen da schon rein miteinander. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir warten einen Moment. Wir lassen das auf uns wirken. Wir nehmen diese Vergebung an, wir lassen sie fließen in unser Herz. Wir schauen auf zum Kreuz. Jesus Christus, das Lamm Gottes, welches der Weltsünde hinwegträgt. Und wir beten weiter. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und lassen wir die Hände los, wir lassen das gehen. Wir überlassen die Frage der Gerechtigkeit Gott selber. Wir überlassen die Rache Gott selber. Dann weiter und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hier machen wir einen kurzen Halt. Jetzt lassen wir die kirchengeschichtliche Zeile lassen wir raus. Es ist zwar sehr schön, aber wir springen gleich zu dem, was Jesus nachher sagt und beten das auch als ein Zeugnis. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Ja, und deshalb, Vater im Himmel, beten wir und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und in diesem Gnadenfluss stehen wir, in diesem Vergebungsfluss stehen wir. Wir haben losgelassen und Herr Jesus, so gehen wir jetzt weiter. Du bist unser Hirte. Du bist der, der uns ja als guter Hirte gebietet. Auf dein Wort hören wir. Amen. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen.